Herzlich willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefstal. Herzlich willkommen, Pfarrer Carsten Heske. Er ist Bereichsleiter im Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen im Fachbereich Gottesdienst und Kirchenmusik. Vielen Dank, Herr Heske, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Ja, bitte, danke.
Genau, Sie sind Teil der liturgischen Konferenz und die liturgische Konferenz hat eine Studie durchgeführt zum Kirchgang. Könnten Sie ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, jetzt diese Form einer Studie zu wählen?
Ja, wir hatten in einer Arbeitsgruppe der liturgischen Konferenz uns zusammengesetzt und wir wollten die Logiken des Kirchgangs untersuchen, so hatten wir das damals genannt, also gefragt, gibt es irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, die dem Kirchgangsverhalten zugrunde liegen? Und wir sind dann, nachdem wir uns etwas länger damit befasst haben, etwas bescheidener geworden und haben dann das eingegrenzt auf Faktoren des Kirchgangs. Also wir wollten eigentlich herausfinden, was Leute motiviert und was sie hindert, am Gottesdienst teilzunehmen.
Mhm. Und dazu haben Sie eine Fragebogenstudie aufgelegt.
Genau, dafür, weil wir haben vorher einiges empirisches Material, also Gottesdienststudien, die bisher stattgefunden haben, dazu analysiert und da hat sich herausgestellt, dass viele Zahlen der EKD zum Beispiel sehr hohe Fehlerquellen haben und auch die Zählformel der EKD angesichts der Zählprojekte, die jetzt so stattgefunden haben, eigentlich sich als unrealistisch erwiesen hat, weil sie auf den Sonntagsgottesdienst vor allem abzielt. Und wir wollten aber alle Gottesdienste in den Blick nehmen. Mhm. Und bisherige Studien haben sehr auf das Erleben von Menschen im Gottesdienst fokussiert, aber nicht untersucht, sozusagen, was Menschen eigentlich dazu bringt, einen Gottesdienst zu besuchen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, eine eigene Studie aufzulegen und haben aber nicht geahnt, dass das so groß werden würde, wie es dann geworden ist. Wir haben einen Fragebogen entwickelt und den dann in Papierform verteilt in Arztpraxen und beim Friseur und so, also gerade nicht im Gottesdienst, und aber auch den Fragebogen online gestellt. Und wir waren total geflasht dann von dem großen Interesse. Das war völlig unerwartet. Wir hatten so ursprünglich vielleicht mit 2.000-3.000 Rückmeldungen gerechnet, aber insgesamt sind es dann 12.000 Rückmeldungen geworden, die die Leute sich da durch die Antworten geklickt haben.
Eine beim gewaltige Internet Zahl, ist
ja, ja, also beim Internet ist es ja oft so, dass dann Leute auch nur was anklicken und nicht sich ganz durcharbeiten. Mhm. Deswegen haben wir dann die Fragebögen nochmal bereinigen müssen und es sind dann immer noch über 10.000 übrig geblieben, die da teilgenommen haben.
Mhm. Und Sie haben den Eindruck, dass man auch einen ganz guten Querschnitt von Kirchenmitgliedern, vielleicht auch nicht Kirchenmitgliedern, dadurch erreicht hat?
Also da muss man sagen, dass der Datensatz etwas einseitig verteilt war und zum einige Unwuchten auch enthält. Also zum Beispiel haben wir 90% evangelische befragt, also wenige aus ausgetretene oder aus anderen Religionen oder Konfessionen. Und 83% haben gesagt, dass sie hoch verbunden sind oder ziemlich oder sehr verbunden sind mit der Kirche. Also wir haben einen hohen Anteil gehabt von Verbundenen. Und einen hohen Anteil auch an Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Das waren insgesamt 75%. Das überrascht jetzt aber vielleicht auch nicht in einer Studie, wo es um den Gottesdienst geht und auch vor allem in einer freiwilligen Umfrage, wo es ja darum geht, oder in der Regel machen da ja nur Leute mit, die auch Interesse haben an dem Thema und die da etwas dazu sagen wollen dann auch. Insofern gab es eine gewisse Vorselektion. Mhm. Und insofern muss man auch die Ergebnisse vor diesem Hintergrund dann interpretieren. Also darf dann nicht zu vorschnell, glaube ich, Repräsentatives annehmen, auch wenn so eine große Gruppe befragt wurde.
Mhm. Aber was dann natürlich auffällig ist, ist, dass tatsächlich jetzt abgesehen von einigen Sonderformen des Gottesdienstes, wie Weihnachtsgottesdienste und besondere Feste im Kirchenjahr, jetzt eben der normale Gottesdienst am Sonntagmorgen selbst von dieser hochverbundenen Gruppe nicht sehr häufig besucht wird.
Genau, da hat ein Drittel der Befragten hat da gesagt, dass der Sonntagsgottesdienst eigentlich für sie fast nie in Frage kommt, also fast oder nie. wird er nur besucht. Und also der Sonntagsgottesdienst insgesamt hat sich so als ein relativ hochschwelliges Angebot eigentlich erwiesen und das relativ binnenkirchlich geprägt ist. Man könnte vielleicht so als Faustregel sagen, der Sonntagsgottesdienst ist auch ein Zielgruppengottesdienst, besonders für Ältere und für Ehrenamtliche, die da dabei sind. Und das steht so ein bisschen auch im krassen Widerspruch zu dem, dass der Sonntagsgottesdienst immer noch so auch das Bild von Gottesdienst in der Öffentlichkeit prägt.
Und deswegen war es Ihnen ja, denke ich, wichtig zu sagen, nein, es gibt eben auch andere Formen von Gottesdienst, die genau, eben tatsächlich auch besucht werden, ja?
Genau, das war eine Absicht auch in der Studie herauszufinden, wie sieht eigentlich die Landkarte des gegenwärtigen gottesdienstlichen Lebens aus in Deutschland. Und wir haben einfach auch eine Fülle von Gottesdienstformen erstmal gesammelt. Wir hatten, bevor wir den Fragebogen gemacht haben, auch schon einige Regionen analysiert. In Bayern zum Beispiel die Region Nürnberg. Da haben wir einfach mal alle Gemeindebriefe und Homepages, die wir von Gemeinden finden konnten, nach Gottesdienstformen analysiert und dann so Kategorien entwickelt. Und in der Studie hatten wir dann auch nach dem letzten Gottesdienst gefragt, der besucht wurde. Und da haben Menschen dann auch sehr detailliert Auskunft gegeben. Und wir haben dann auch noch einige Formen entdeckt, die wir vorher gar nicht im Blick hatten. Also das war für uns erstaunlich. Und es zeigt insgesamt, dass sich die gottesdienstliche Landschaft in den letzten Jahren noch mal sehr pluralisiert hat. Also angefangen neben dem agendarischen und den kirchenjahresbezogenen Festen gab es viele andere Formen wie Andachtsformen, alternative Gottesdienste, wie die Klassiker Go Special oder Thomasmesse oder Motorradfahrergottesdienste oder so. Aber auch eben einrichtungsbezogene Gottesdienste in Altenheimen und in Kitas und gesellschaftsbezogene Gottesdienste zum Stadtfest oder Schützenfest oder jetzt auch nach so einem Terroranschlag oder Flugzeugabsturz. Altersbezogene Gottesdienste wie Krabbelgottesdienste oder Jugendgottesdienste, Konfi-Gottesdienste oder auch kirchen- und gemeindebezogene Gottesdienste, wenn zum Beispiel im Kirchenvorstand jemand eingeführt wird. Aber auch Gottesdienste auf Zeit, wie in einer Konfigruppe zum Beispiel, die unterwegs ist auf einer Freizeit, wenn da Gottesdienst gefeiert wird oder auf einer Pilgertour. Und auch die ganzen medialen Gottesdienste, die hatten wir gar nicht so im Blick. Fernseh-, Radio- und Social-Media-Gottesdienste, auch die Sublan-Gottesdienste, die da im Netz stattfinden. Also es gab eine ganze Fülle von Kategorien. Wir haben dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, die einzelnen Kategorien voneinander so trennscharf voneinander abzugrenzen. Das ist gar nicht so leicht, weil in der Praxis in der Regel so Mischformen vorkommen. Wenn dann jemand zum Beispiel sagt, ich war bei einem Ostermusical für Familien, dann könnte man das als Ostergottesdienst werten oder als musikalischer Gottesdienst oder auch als Familiengottesdienst. Mhm. Insofern bleibt es ein bisschen diffus von der Abgrenzung her.
Sie haben auch nochmal, und das interessiert uns natürlich besonders, nochmal eine Auswertung gemacht, wie junge Erwachsene Gottesdienste wahrnehmen, an welchen sie teilnehmen und welche Einstellungen sie dazu haben. Wie kamen Sie gerade nochmal, das war vom Datensatz sehr gut möglich, eben auch mit Jüngeren auf Jüngeren auszuwerten?
Also mein Interesse war das persönlich, einmal weil ich lange Referent für Konfirmandenarbeit war in der Mitteldeutschen Kirche. Und das ist so zwischen meinem früheren Leben und meinem jetzigen Leben so die Schnittfläche gewesen. Deswegen interessierte mich diese Altersgruppe auch und auch, weil die vielleicht etwas darüber aussagt, wie Gottesdienst in 20 Jahren dann oder in 10 Jahren aussehen wird und was diese jungen Erwachsenen jetzt am Gottesdienst interessiert. Mhm. Wir haben von den sehr Jungen, das wäre eigentlich meine favorisierte Gruppe gewesen, also die Teens, die 10- bis 19-Jährigen, da haben wir nicht so viele Antworten gekriegt. Das hing einfach auch am Verteiler. Aber von der Gruppe der jungen Erwachsenen, die 20- bis 29-Jährigen, die Twents sozusagen, die haben, von denen hatten wir ausreichend Daten auch, die waren relativ gut vertreten in der Studie. So dass man über die auch was sagen kann, und die habe ich verglichen dann mit dem Durchschnitt der aller Befragten und da dann so die Charakteristika herausgearbeitet, was die besonders auszeichnet.
Und wie es auch ein bisschen zu erwarten ist, ist tatsächlich dann auch der Gottesdienst am Sonntagvormittag von dieser Zielgruppe noch ein bisschen schlechter besucht als von der Gesamtheit. Was sind andere Sachen, die auffällig sind?
Das betrifft aber alle Gottesdienstformen. Also durchweg werden Gottesdienste seltener besucht in dieser Altersgruppe und auch in größeren Abständen. Also das ist nichts Spezifisches, was den Sonntagsgottesdienst betrifft. Allerdings gibt es beim Sonntagsgottesdienst eine große Streubreite der Antworten. Da zeigt sich also, die einige gehen relativ häufig hin und andere gar nicht oder sehr selten nur. Und diese Streubreite, das ist auch was Charakteristisches für die gesamte für diese gesamte Altersgruppe, dass die sich uneinig sind über die verschiedenen Punkte, die da abgefragt wird. Und das zeigt, dass in dieser Altersgruppe eben auch einiges im Umbruch ist.
Und eben einige sehr gern und häufig in Gottesdienst gehen und dann viele quasi nie.
Genau. Am häufigsten wurden auch da die Weihnachtsgottesdienste angekreuzt und andere Feste im Kirchenjahr. Aber man muss auch sehen, dass alternative Gottesdienste relativ häufig besucht werden, eigentlich genauso häufig wie der Sonntagsgottesdienst. Da ist aber dann zu bedenken, dass die alternativen Gottesdienste nicht so häufig angeboten werden, nicht so flächendeckend, also eigentlich viel seltener stattfinden. Und insofern werden die überproportional häufig dann in dieser Altersgruppe auch besucht. Und das könnte so ein kleiner Indikator dafür sein, dass diese Altersgruppe auch auf der Suche nach Veränderungen ist. Dafür gibt es auch noch ein paar andere Hinweise, dass die Jugendlichen, also die jungen Erwachsenen zum Beispiel auch Gottesdienste mit besonderer Musik häufiger besuchen als der Durchschnitt und auch Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten etwas demgegenüber etwas aufgeschlossener sind als die Gesamtheit der Befragten.
Das ist natürlich interessant auch, also wir sehen ja auch, wir wissen aus anderen Statistiken, dass es tatsächlich ja auch mehr Jugendgottesdienste und Gottesdienste jetzt auch für eine jüngere Zielgruppe gibt. Das scheint ja eigentlich dafür zu sprechen, dass sich das schon lohnt, gerade da auch Experimente für diese Altersgruppe durchzuführen.
Das würde ich so sagen. Also ich glaube, es gibt dieses, das ist auch etwas, was die Studie rausgefunden hat, dass es sozusagen den Gottesdienst für alle Altersgruppen oder alle Milieus eigentlich nicht mehr gibt. Und das umgekehrt aber sind Zielgruppengottesdienste natürlich auch immer exklusive Gottesdienste. Also die exkludieren dann auch andere. Und manche Mitarbeiter werden auch dadurch atemlos, dass sie, weil diese ständig neu erfunden werden müssen. Also ich würde eher so versuchen, einen Kompromiss zu finden, dass man einen Gottesdienst hat für die Gemeinde, aber dann innerhalb dieses Gottesdienstes differenzierte Formen von Verkündigung, dass man, um ein breiteres Spektrum anzusprechen. Ich weiß nicht, gerade im Familienbereich gibt es ja jetzt dieses Konzept der Messy Church oder der Überraschungskirche aus England. Das ist so ein mehrstündiges Format mit einer liturgischen Rahmung, mit Basteln und Spielen und Essen, immer als konstitutive Merkmale. Und das hat sich sehr bewährt und kommt jetzt auch hier in unseren Breiten, wird es immer populärer. Also ich würde vielleicht auch im Jugendbereich dann versuchen, sicher Zielgruppengottesdienste sind auch eine Möglichkeit, aber auch in einem Gottesdienst am Sonntag versuchen, stärker verschiedene Gruppen mit zu berücksichtigen, sei es durch Stationen lernen oder wie auch immer.
Was aber natürlich heißt, man muss auch mehr Mitarbeitende für die Gestaltung von so einem Sonntagsgottesdienst
anwenden. Genau, und es macht, ist natürlich auch mehr Aufwand insgesamt für alle.
Genau, was ich auch sehr spannend fand in Ihrer Auswertung ist auch, dass Sie auch nochmal verglichen haben, was den jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 an dem Gottesdienst besonders wichtig ist und das auch im Vergleich zur Grundgesamtheit. Könnten Sie da noch sagen, was Sie da besonders interessant fanden?
Ja, da waren, also bei den Faktoren, die den Kirchgang beeinflussen, haben wir nachgefragt und da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zu der Gesamtheit aller Befragten. Also denen war auch die Atmosphäre sehr wichtig und auch die religiösen Motive waren wichtig. Also das fanden wir interessant, dass diese Faktoren eigentlich nicht altersspezifisch sind. Also da gibt es auch etwas, was die verbindet mit der Allgemeinheit. Also die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen waren an dieser Stelle genauso der Meinung, dass sie in den Gottesdienst gehen, weil das ihrem Glauben gut tut und weil die Atmosphäre eben entscheidend ist im
Ich
Gottesdienst.
meine, Sie haben da als ein
Also,
Item natürlich auch Musik gefällt. Da kann natürlich, welche Musik wem gefällt, könnte unter Umständen schon Milieu- und altersabhängig sein.
genau, also das haben wir immer wieder gesehen bei den Abfragen auch von den offenen Nennungen. Also wir haben einige Fragen gestellt, wo man freie Antworten geben konnte, nicht nur ankreuzen musste. Da zeigte sich, dass eben, dass es sehr unterschiedliche Geschmäcker gibt im ästhetischen Bereich und das betrifft vor allem die Musik. Und das haben frühere Studien auch schon gezeigt, auch die ganze Milieuforschung zeigt, dass es da zwischen den Milieus richtige Ekelschranken, so nennen die Milieuforscher das, gibt. Sozusagen das, was die einen mögen, ist den anderen ein Greuel, sozusagen. Und das führt dann gerade im Bereich der Musik zu so einer Polarisierung. Die einen wollen eher klassische Musik, eher die Orgel, und die anderen wollen moderne Stile und die Band. Aber es betraf auch andere Punkte, zum Beispiel das Gottesdienstformat, dass die einen die Liturgie als verstaubt bezeichnet haben und die anderen sich aufgeregt haben, wenn selbst gebastelte Gottesdienstabläufe da stattfinden. Also da gab es auch so eine Polarisierung und dasselbe auch bei politischen Stellungnahmen. Also soll Kirche etwas politisch in der Predigt sagen? Da waren einige ganz dafür und andere ganz dagegen. Also insofern ist das schwierig, aber ich gehe davon aus, dass eben Jugendlichen auch ihren Musikstil dann in der Kirche wiederfinden wollen. Das haben wir jetzt nicht gezielt abgefragt, aber ich gehe mal davon aus. Ein wichtiger Punkt war aber auch noch, dass der Punkt Gemeinschaft und die Beziehungsebene im Gottesdienst, das war ein großes Charakteristikum, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr wichtig ist. Also die haben überproportional häufig gesagt, es ist wichtig, dass man Menschen trifft da, dass man persönlich eingeladen wird, dass man Mitwirkende kennt und es zeigt sich auch daran, dass sie dann mit Freunden gehen. Das ist in der Allgemeinheit gar nicht so, haben wir gar nicht gesehen. Die Häufiggänger gehen eher alleine oder mit einem Partner. Und die gelegentlich Gänger gehen eher mit ihren Familien, aber Jugendlichen ist es wichtig, dass Freunde dabei sind und dass sie und sie erfahren auch über Gottesdienste im persönlichen Kontakt viel stärker als die Allgemeinheit. Also die tauschen sich dann persönlich drüber aus. Das war überraschend und das zeigen darauf deuten aber auch schon einige der Konfi-Studien hin, die in den letzten Jahren gemacht wurden, dass das ein wichtiger Aspekt ist.
Genau, das war ja auch nochmal eine sehr interessante Auswertung, die Sie gemacht haben. Wie erfahre ich überhaupt über Gottesdienste, zu denen ich dann gehe oder zumindest mir überlege hinzugehen? Und da waren ja relativ deutliche Abgrenzungen gegenüber den anderen in der
Genau,
jüngeren
also
Gruppe.
zwar ist da auch bei den jungen Erwachsenen immer noch der Gemeindebrief das meistgenannte Medium, aber das Internet ist total stark im Kommen und wird deutlich häufiger benutzt von den jungen Leuten als von der Allgemeinheit. Und auch die persönlichen Kontakte sind eben relativ wichtig, wohingegen dann die lokale Zeitung oder die kirchliche Presse oder Schaukästen eigentlich keine Rolle spielen.
Und um nur noch darauf einzugehen, der Begriff war mir nicht so ganz klar. Sie reden davon, dass eben auch die Jüngeren eigentlich sich eine Kirche im Fußschlappenbereich wünschen. Also, dass sie nicht wirklich bereit sind dazu, weiterzufahren
Ja.
zu einem Gottesdienst.
Ja, wir haben also abgefragt, wo Sie denn, welche Orte denn für Sie in Betracht kämen, wenn Sie einen Gottesdienst besuchen wollen, und haben dann so verschiedene Optionen gegeben, die Kirche vor Ort oder die Kirche in der Umgebung. oder Kirche, ihr Gottesdienst irgendwo im Freien oder am Urlaubsort oder andere ungewöhnliche Gottesdienste. Und da kam raus, dass also auch die meisten Nennungen für die Kirche vor Ort kamen und aber auch die Kirchen in der Umgebung noch relativ viel Zustimmung gekriegt haben. Und die Jugendlichen sich da auch etwas flexibler und mobiler zeigen als die Allgemeinheit.
Spannend, ja. Ich meine, Sie haben ja schon angesprochen, in welcher Form Sie, welche Form Sie es für möglich halten, dass man auf diese unterschiedlichen Interessen und Ansprüche eingehen könnte, um eben auch jüngeren Menschen den Gottesdienst, ja, mit einem Gottesdienst feiern zu können, der ihnen angemessen ist. Und schlagen da vor, dass man binnendifferenzieren kann, wie bei der Messy Church, wie vielleicht früher bei der Thomasmesse oder so. Meine Rückfrage wäre da, das scheitert aus meiner Sicht ja stark oder wird schwierig mit der Musik dann, wenn das ästhetische Erleben des Gottesdienstes da auf unterschiedliche Erwartungen trifft.
Ja, da stimme ich Ihnen zu, dass gerade im musikalischen Bereich spreche vieles für eine einheitliche Stilistik. Wir haben aber jetzt gerade in der liturgischen Konferenz auch darüber gesprochen, wie das Gottesdienstbuch, das jetzt gerade überarbeitet wird, das neue aussehen soll. Also ob es da eine einheitliche Stilistik geben soll oder ob man da auch die Vielfalt musikalischer Stile braucht. Und eigentlich war die Mehrheit dafür, Letzteres anzugehen und dass man auch dort sozusagen Hybridmodelle im musikalischen Bereich ruhig verwenden kann, dass das auch funktionieren kann, wenn man eben aus verschiedene Stile mischt.
Können Sie mal sagen, wie das eben praktisch aussehen könnte?
Na, dass man eben einen Choral neben ein neues geistliches Lied und ein Worship-Lied auch singt im Gottesdienst. Dann mal, also ich habe selber nicht so viel Erfahrung damit, aber ich denke, das wird stärker in die Richtung gehen müssen, auch verschiedene Stilistiken unterzubringen im Gottesdienst. Wir machen jetzt von unserem Institut aus im nächsten Jahr gerade eine Tagung, wie der Gemeindegesang in künftig sich ausrichten wird und machen da eine Tagung zu Musik im Gottesdienst, zu neuen geistlichen Lied, Worship und Gospel und Co. Und wie die sich sozusagen im Gemeindegesang auch etablieren werden, neben dem klassischen Chorälen.
Was natürlich wirklich ganz besondere Herausforderungen an Kirchenmusiker dann stellt, die das alles
Genau,
dann
also
bedienen können müssen.
das steht und fällt mit den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern. Und da ist es eben so, dass viele der klassisch Ausgebildeten auch nicht die Pop-Stilistik bedienen und umgekehrt auch. Aber wir in Westfalen haben jetzt gerade eine Pop-Akademie gegründet vor 3 Jahren. Und da werden eben junge Leute ausgebildet, gerade für die Popularstile. Und umgekehrt gibt es aber auch in die Kirchenmusikhochschule, die die Klassik weiter betreibt. Und beide haben jeweils einen Anteil des anderen in der Ausbildung auch drin. Also die Pop-Leute haben 80 Musik Pop und 20 Musik Klassik. Und bei den Klassikleuten entsprechend umgekehrt. Dann, also wir hoffen, dass sich das dann auch langfristig, dass so eine Konfrontation zwischen diesen Stilen sich langfristig auch auflöst.
Ein anderes Ergebnis, das ich aus den Zahlen sehe, ist ja die Tatsache auch, dass tatsächlich nicht nur bei den jüngeren Menschen, auch insgesamt bei der Bevölkerung, auch gerade bei den hochverbundenen Kirchenmitgliedern, der Gottesdienstbesuch jede Woche eigentlich kaum noch eine Option ist. Von daher ist sicherlich auch die Frage, ob es richtig ist, auch besondere Gelegenheiten zu schaffen, an denen Gottesdienste angeboten werden können. Würden Sie mir da zustimmen?
Sicher, also aber das zeigt ja auch die Tatsache, dass sich das Feld so diversifiziert hat in den letzten Jahren, zeigt ja, dass genau darauf schon Gemeinden auch eingehen und dass es sozusagen so eine Eventisierung auch im gottesdienstlichen Bereich gibt. An Erntedank zum Beispiel, wir haben jetzt hier am letzten Sonntag hier im Kuhstall Erntedank gefeiert und dann, das zeigt sich auch, dass dann nochmal andere Leute kommen, als die, die sonst kommen. Also ich denke, das ist sicher eine Möglichkeit, damit umzugehen.
Genau, also so zusammenfassend, wenn ich Sie recht verstehe, muss es darum gehen, mehr Binnendifferenzierung in den Gottesdiensten möglich zu machen, immer wieder auch Eventgottesdienste, neue Kasualien, diese Formen zu finden. Und das trifft dann mehr auf das Lebensgefühl von jüngeren Kirchenmitgliedern.
Ich glaube, die Kasualien sind wirklich ganz wichtig, weil sie Gelegenheit geben, Menschen zu begegnen, die man sonst in anderen kirchlichen Kontexten gar nicht trifft und schon gar nicht im Sonntagsgottesdienst. Und der Kasualkirchgang ist ja oft auch dadurch motiviert, dass er nicht unbedingt religiöse Motive hat, sondern ich gehe aus sozialen Gründen oft mit, weil da ein Nachbar von mir gestorben ist oder so. Und insofern treffe ich da Leute, die sonst gar nicht im Gottesdienst auftauchen. Was aber auch in letzter Zeit geboomt hat, sind die Schulgottesdienste. Also das wäre auch sozusagen unter dem Stichwort neue Kasualien, Einschulung und Verabschiedung, Übergang von der Kita in die Schule und von der Grundschule in die weiterführende Schule. Das wären auch so Möglichkeiten, die stärker noch in den Fokus zu rücken und das auch als ja also auch zu sehen, dass das wirklich auch Begegnungspunkte sein können, wo Menschen, die auch gerade Kinder, die bisher nicht mit Gottesdienst in Berührung gekommen sind, wo die erste Erfahrungen machen. Und dann zeigt sich auch eben, dass Weihnachten wichtig ist und dass gerade Protestanten scheinbar wirklich Weihnachtskirchengänger sind und dass es da auch eine große Sorgfalt braucht eben für die Vorbereitung dieser Gottesdienste und dass man da Zeit und Mühe investiert und dass sich das lohnt. Und bei den Jugendlichen würde ich auch noch mal sagen, dass da die Beziehungsebene wirklich sehr wichtig ist und dass man guckt, wie man das fördern kann. Also die Konfi-Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass es Jugendlichen, also da in dem Fall Konfirmanden, dann gar nicht so wichtig ist, wie die Form des Gottesdienstes abläuft, sondern oft viel wichtiger ist, was darum herum passiert. Also zum Beispiel, wenn es einen Brunch nach dem Gottesdienst gab, wenn also Möglichkeiten, sich zu treffen, Gottesdienst als Ort der Begegnung, dann haben den Gottesdienst auch viel besser bewertet, obwohl der Gottesdienst sich selber gar nicht verändert hatte. Oder auch die Tatsache, dass ich da jemanden neben mir sitzen habe, den ich kenne, dass da ein Freund neben mir sitzt, gibt mir Verhaltenssicherheit im Gottesdienst. Und das ist dann letztlich entscheidender als das, was im Gottesdienst eigentlich da abläuft.
Herr Heske, ganz herzlichen Dank. Ich denke, es ist wirklich eine spannende Zeit, jetzt über Gottesdienste nachzudenken und Gottesdienste zu gestalten. Und bin sehr froh, dass eben auch gerade die liturgische Konferenz sich da diesen Fragen so stark annimmt. Vielleicht könnten Sie abschließend noch sagen, was heißt das jetzt auch für Aus- und Fortbildung? Vielleicht nicht nur von Hauptamtlichen, Hauptberuflichen, sondern auch Ehrenamtlichen. Weil ich denke, wir brauchen tatsächlich ja mehr Teamgottesdienste auch.
Also zum nächsten Mal muss man, glaube ich, auch davor warnen, dass man die empirischen Daten jetzt gleich eins zu eins sozusagen umsetzt in Handlungsanweisungen. Die sind ja nicht normativ zu verstehen. Und dann ist auch darauf hinzuweisen, dass die jetzt erstmal so ein Ist der gegenwärtigen Situation beschreiben und dass die nur begrenzt aussagekräftig sind für zukünftige Entwicklungen. Aber andererseits haben wir jetzt auch gesehen, dass gerade der Altersfaktor auch in gewisser Weise eine Krisenanzeige darstellt. Und andererseits muss man davor warnen, jetzt keine so schnelle Rezepte anzugehen. Aber ich denke schon, dass es wichtig wird, wenn man Gottesdienste in der Region plant, zum Beispiel, dass da auch das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen eine größere Rolle spielen könnte. Wir haben bei uns die Prädikantenausbildung. Und die ist sehr beliebt bei uns und da käme es darauf an, sozusagen das stärker vielleicht auch noch ausbildungsmäßig mit der hauptamtlichen Schiene zu vernetzen, dass es da gemeinsame Einheiten gibt, gemeinsame Begegnungen und auch in der Fortbildung, dass man vielleicht auch stärker da zusammengeht. Auch was die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker angeht, wäre das gut, wenn auch Pfarrerinnen, Pfarrer, Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker und Ehrenamtliche gemeinsame Fortbildungen und Ausbildungseinheiten durchlaufen. also für das gegenseitige Verständnis.
Herr Heske, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da in die Ergebnisse der Studie eingeführt haben. Wir stellen die natürlich auch in den Links in den Shownotes zur Verfügung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt@josefsthal.de. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.